Willkommen zur Social Media Show Folge 10. Ich bin Nemo Troné und darf heute live aus dem Ausland die liebe Verena Gründel anmoderieren. Verena, erzähl mal, wo bist du denn gerade?
Ich bin gerade in Cannes. Ihr seht, es sieht, glaube ich, schon sehr mediterran aus. Hier finden diese Woche die Cannes Lions statt und da bin ich die ganze Woche unterwegs. Wir haben auch so ein paar kleine Events geplant und ich schaue mal so, was die nächsten Trends in Sachen Kreativität in der Werbebranche sind.
Stark.
Nemo, was hat denn dein Feed eigentlich diese Woche so dominiert?
Feedwatch. Ja, Verena, ich sag's nicht, ich sing's mal.
Sehen, oh, ob du's kennst. Da bin ich gespannt.
Du bist gut genug.
Ach, na klar.
Hast du es mitbekommen?
Also ich finde, du hast es ziemlich genau getroffen, muss ich sagen.
Dankeschön. Ich erkläre es mal für die 10% der Hörer, die es noch nicht kennen. Also das ist ein Lied von Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David. Das heißt gut genug und das geht gerade total viral auf TikTok und auch auf meinem LinkedIn-Post. Das ist ein richtiger Hit und es ist irgendwie komischerweise in den USA viral gegangen und die verstehen nämlich nicht du bist gut genug, sondern du bist gut genug. Und dann haben die Leute angefangen auf der ganzen Welt auf diese eingängige Melodie halt eigene Sachen zu reimen, wie beispielsweise Arbeitszeitbetrug. Und das habe ich auch auf LinkedIn gepostet. Und das ging ziemlich ab. Und seitdem habe ich einen Ohrwurm. Und neben der WM, ja, die haben wir ja auch wieder dabei. Wir gratulieren Deutschland zum 2:1-Sieg. Neben der WM hat das mein Feed dominiert.
Vielen Dank. Jetzt habe ich auch einen Ohrwurm des Tages.
Also, du kannst ja mal hören in Cannes, wie viele Leute da diese deutsche Hit auch schon kennen.
Wahrscheinlich hat irgendwer die Band sogar noch aktiviert und die treten übermorgen hier auf irgendeiner Party auf, könnte ich mir fast vorstellen. Mal
das
schauen, ich werde die Augen offen
halten. Krass. Dann musst du auf jeden Fall kurz so einen Livestream machen für unsere Hörerinnen und Hörer
das,
hier.
Das bringe ich mit. Ja. So, aber damit starten wir jetzt in unsere 11. Heute sind es 11 Social Media News der Woche.
Passend zum Fußball, da stehen ja auch 11 auf dem Platz, aber das war nur ein Zufall.
Newsflash. LinkedIns Meme-Moment. GIFs in Kommentaren werden ausgerollt. Dafür erscheint ein eigener GIF-Button direkt in der Kommentarleiste. Willkommen also in der nächsten Evolutionsstufe der Business-Plattform.
Instagram räumt mit Caption-Mythos auf. Adam Mosseri stellt klar, Caption nach dem Posten zu bearbeiten hat keinen negativen Einfluss auf die Reichweite.
Threads knackt 500 Millionen User. Die Text-App von Meta wächst rasant weiter und knackt die nächste historische Marke. Passend zum Meilenstein werden neue Funktionen für das Community Management und optimierte Suchfilter ausgerollt.
Instagram bringt Bild in Bild für Reels. Reels laufen ab sofort weiter, auch wenn du die App verlässt. Instagram bewegt sich damit noch stärker Richtung YouTube-Logik.
Instagram testet Voice-Sticker für Stories. Aktuell befinden sich die Sticker in der Testphase, mit denen Creator kurze Sprachnachrichten direkt in ihren Stories platzieren können.
LinkedIn macht digitale Tool-Skills sichtbarer. Kenntnisse von über ein Dutzend Plattformen wie HubSpot, Fiverr und Behive lassen sich jetzt interaktiv im Profil verankern.
TikTok verbietet KI-Stimmen in Shopping-Livestreams. KI-generierte und voraufgezeichnete Stimmen sind in TikTok-Shopping-Lives ab sofort nicht mehr erlaubt.
Social Media ist die wichtigste Nachrichtenquelle weltweit. Der Reuters Digital News Report 2026 macht es messbar. Social Media überholt TV und klassische News-Websites als führende Informationsquelle. TikTok und Instagram legen dabei am stärksten zu.
Meta baut Livestream-Shopping weiter aus. Das Unternehmen bietet einen breiteren Zugang zum Affiliate-Programm, neue Live-Commerce-Plattform-Partner und erweiterte Live-Video-Ads.
W Social geht in die Public Beta. Die europäische Alternative zu X und Threads startet öffentlich. Datenschutz, Transparenz und Creator-Erlösmodelle als Differenzierungsmerkmale.
Und zum Abschluss noch der Relevanzknaller. Das erste LinkedIn-Profil gibt es jetzt komplett auf Latein. Ein italienischer Manager hat sein LinkedIn-Profil als weltweit erster vollständig auf Latein veröffentlicht. Ist das jetzt ein Best Practice? Ich glaube eher nicht. Auffällig ist es aber auf jeden Fall.
Sehr gut. Und einmal Applaus für Verena, weil sie hat jetzt aus dem Auslandsstudio ohne PC mit selbst gebastelten Moderationskarten hier voll abgeliefert. Richtig cool.
Danke.
Richtig, richtig cool. Gut, dann lass uns in die Deep Dive-Sektion starten. Wir haben uns drei News wieder rausgesucht. Einmal das LinkedIn-GIF-Thema, dann das Thema mit TikTok verbietet KI-Stimmen im Livestream und dann am Ende natürlich auch noch das News-Thema. Aber wir starten mit dem LinkedIn-Meme-Moment.
Deep Dive.
GIFs werden jetzt in den Kommentaren ausgerollt und es erscheint ein eigener GIF-Button direkt in der Kommentarleiste. Verena, ist das ein harmloses kleines Feature oder wird es die Kultur auf LinkedIn komplett verändern? Was denkst du?
Ich glaube, also es hört sich natürlich jetzt erstmal ein bisschen absurd an, aber Memes sind natürlich schon längst eigentlich in der Businesswelt angekommen. In unseren Messengern, die wir nutzen, verschicken wir Memes, wir verschicken auch Emojis, die auch am Anfang von vielen Leuten eher als unseriös angesehen werden, von manchen immer noch. Also ich glaube, es wird auch weiterhin etwas polarisieren. Aber letzten Endes macht es vielleicht dadurch ein bisschen mehr Spaß. Es trägt jetzt vielleicht nicht zur Business-Relevanz bei, aber vielleicht zur Verweildauer und zur Freude auf der Plattform. Ich glaube, insgesamt ist es deswegen ein harmloses Feature. Oder, Nemo, bist du anderer Meinung? Bist du vielleicht ein Meme-Nichtnutzer oder ein Emoji-Vermeider?
Absolut nicht. Ich bin der totale Meme- und Emoji-Fan und ich finde es total wichtig. Ich finde es wichtig, dass Arbeit Spaß macht. Ich finde, Arbeit muss Spaß machen und man darf das alles nicht so ernst nehmen und man sollte immer locker und cool bleiben. Dafür stehe ich total. Und deswegen feiere ich das Feature natürlich auch. Ich finde es super cool. Ich habe es auch vorher schon gerne in den Messengers auf LinkedIn genutzt. Da ging das ja auch schon. Und ich freue mich, dass man den Umweg jetzt nicht mehr gehen muss. Allerdings ist es natürlich Wasser auf den Mühlen derjenigen, die immer sagen, LinkedIn wird mehr wie Facebook und verliert seinen Business-Charakter. Aber es gibt natürlich auch immer die Neinsager, die alles negativ sehen. Und natürlich wird LinkedIn ein bisschen Instagrammiger oder Facebookiger, weil es auch einfach immer mehr Leute drauf gibt. Aber ich begrüße diese Entwicklung eigentlich, solange noch genug Fachcontent da ist und tiefe Gedanken und Lehrreiches. Und da sehe ich eigentlich trotzdem mehr AI-Slop nach wie vor eine positive Entwicklung.
Das leitet auch die nächste News ein, denn TikTok verbietet jetzt KI-Stimmen in Shopping-Livestreams. Wir haben es gerade schon angeteasert und jetzt, Nemo, frage ich mich natürlich, sind wir jetzt an einem Kipppunkt der KI-Automatisierung, nämlich an dem, wo die User Experience schlecht wird und die Plattform gegensteuern müssen?
Ja, das ist ja eine sehr gute Frage, weil das hatten wir letzte Woche auch oder in einer der vorigen Folgen, ne, dass Maßnahmen ergriffen werden, auch von LinkedIn gegen AI-Slop. Und jetzt sehen wir es auch auf TikTok. Wir haben auch schon ähnliche News mal von YouTube gehabt. Und es ist eigentlich eine schizophrene Sache, weil einerseits pushen die Plattformen mit aller Macht TikTok KI-Features rein, nicht TikTok-Features, sondern KI-Features in die Plattform und andererseits versuchen sie es an anderer Stelle unbedingt zu verhindern und das macht sie auch so ein Stück weit unglaubwürdig, aber ich kann es total verstehen und es macht Sinn, gerade beim TikTok-Livestream. Bei Live-Events geht es ja wirklich noch sehr, sehr stark um diese menschliche Connection. Und ich glaube, bei Livestreams wird auch sehr viel Schmuh teilweise betrieben. Also man sieht ja auch immer wieder Lives, die eigentlich gar nicht live sind, wo dann irgendwie vermeintliche Fußballspiele, jetzt gerade wieder in Bezug zur EM, gestreamt werden, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, Brasilien gegen Deutschland spielt. Und es wird so dargestellt, als ob das ein aktuelles Spiel wäre. Und ich finde es eigentlich super, dass die Plattformen da hinterhergehen und dass dieses Live-Erlebnis versuchen auch zu bereinigen und da mehr so Kontrollmechanismen einzubauen. Wie siehst du das denn?
Ja, ich glaube, man muss da unterscheiden. KI in der Vorproduktion des Contents sozusagen, da scheint es ja erwünscht und natürlich dann auch erlaubt zu sein. Aber in dem Live-Moment, wo es dann ja wirklich um persönliche Connection der ZuschauerInnen zu den Creatoren geht, da ist es eben was anderes. Und da muss TikTok natürlich höllisch aufpassen, dass sie da diese Connection einfach nicht verlieren und diese, viel besagte Authentizität. Ich glaube, in Asien ist ja Livestream ein Riesenthema und sorgt für Unmengen, also für wirklich relevante Anteile des E-Commerce. Und wenn jetzt der Livestream-Content automatisiert produziert wird, 24 Stunden, jeder Creator kann es quasi per Knopfdruck machen, dann kommt es natürlich zu einer enormen Schwemme an Content und damit auch zu einem rasanten Abfall der Relevanz dieses Bereichs. Und das wird TikTok natürlich auf keinen Fall. Die verdienen natürlich auch gut an dem Thema Live-Shopping. Das heißt, sie müssen die Qualität aufrechterhalten. Und der USP ist ja eben gerade beim Live-Shopping, dass du spannende, markante, interessante VerkäuferInnen hast. Und um das zu bewahren, diese Regeln einzuführen, macht aus meiner Sicht total Sinn. Ich glaube, für den europäischen Markt ist es jetzt noch nicht so relevant, weil der Marktanteil von Live-Shopping noch sehr, sehr klein ist. Vielleicht ändert sich das irgendwann auch nochmal, wurde ja schon des Öfteren prognostiziert. Aber solange können wir uns noch sicher sein, dass Live-Shopping für die NutzerInnen einfach ein authentisches Erlebnis ist. Von daher macht Sinn.
Und wir haben ja auch in der anderen News gesehen, also die eine News war auch, Meta baut Livestream-Shopping weiter aus, dass es eben ein Bereich ist, wo die Plattformen derzeit sehr viel Traction sehen. Auch und generell im Marketing sieht man es auch, weil TikTok Shop jetzt am Ende doch ein relativ großer Erfolg geworden ist und, glaube ich, schon aus dem Stand einer der Top 10 mindestens relevantesten E-Commerce-Player in Deutschland geworden ist, ne, als Nebenfeature einer Social-Media-Plattform. Und das sowas sieht natürlich auch Meta und versucht da jetzt nachzuziehen. Und gleichzeitig muss TikTok eben versuchen, diese Live-Events und das ist ja so ein QVC-Channel-Erlebnis letztendlich auf Social Media, das versuchen die sich zu bewahren und da versuchen die stark zu bleiben. Und vielleicht so ein bisschen vorgegriffen zu den CMO-Learnings, das ist auf jeden Fall ein Thema, was man sich zurzeit anschauen muss. Live zu gehen auf Social Media, nicht nur Live-Shopping, sondern eben auch Live-Events. Und das gibt es ja schon lange, aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr und nächstes Jahr wird es richtig durch die Decke gehen.
Ja, und tatsächlich auch nicht nur auf Social Media. Ich habe jetzt die Geschäftsführerin von eBay Deutschland interviewt. Die rollen das Thema gerade auch massiv aus. Sie hat zum Beispiel erzählt, Saskia Meyer-André, dass es gerade funktioniert, wenn du sehr markante Stimmen vor der Kamera hast. Und das müssen nur nicht mal berühmte Creator sein, sondern einfach Verkäufer, die ihr Handwerk richtig gut verstehen. Und dann werden da auch schon mal Produkte für fünfstellige Beträge im Live-Shopping verkauft. Also es ist schon ein interessanter Kanal. Shopping, aber live natürlich insgesamt auch.
Okay, also rede ich jetzt am besten immer ganz markant und dann funktioniert das hier noch besser mit der Social Media.
Authentisch und echt. Aber okay, das bist du doch ohnehin.
Der Reuters Institute Digital News Report 2026 zeigt, Social Media und Videoplattformen sind weltweit erstmals der meistgenutzte Weg zu Nachrichten. Im Durchschnitt über 48 Märkte nutzen 54% Social Media und Videonetworks für News. Damit liegen sie vor Websites und Apps mit 51% und vor TV mit 52%. Das ist crazy. Und was bedeutet das für unsere Nachrichtenkultur, Verena?
Also erstmal heißt es natürlich nicht, dass die Menschen Nachrichten nicht über klassische Nachrichtenmarken konsumieren. Denn auch auf Social Media befinden sich ja die klassischen Marken. Und das heißt, du hast weiterhin natürlich glaubwürdige Player, die dahinter stecken. Du hast natürlich auch viele Creator. Ja. Auch da gehen die Zahlen nach oben. Interessant war, dass vor allen Dingen TikTok und Instagram hier sehr, sehr stark aufstrebend sind. X geht komplett in den Keller, obwohl das ja mal eine sehr nachrichtengetriebene Plattform war.
Das ist doch mal eine gute News.
Aber interessant fand ich auch. Und noch eine gute News, denn zum Beispiel auch Facebook ist aufsteigend, was den Nachrichtenkonsum angeht. Also hatte so einen kleinen Dip nach unten, aber in den letzten Jahren ging es wieder nach oben. Was ich eigentlich wirklich bedenklich, wenn man mal ein bisschen tiefer in die Studie reinschaut, finde, ist, dass grundsätzlich das Vertrauen in Nachrichten stark nachgelassen hat, weltweit in den letzten 5 Jahren um -13 Prozentpunkte und in Deutschland noch deutlich stärker, nämlich um -23 Prozentpunkte. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem, das wir haben. Wie wir in die Nachrichten einsteigen, ist vielleicht erstmal egal, aber dass hier überhaupt kein Vertrauen mehr bei den NutzerInnen in Nachrichten sind. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz großes Problem. Ich würde sogar fast sagen, dass Social Media es auch ein Stück weit befeuert. Also wahrscheinlich ist es so ein bisschen, liegt auch daran, dass auf Social Media ja sehr viel, sage ich mal, polarisierende Nachrichten und auch Fake-Nachrichten natürlich verbreitet werden und dass das Vertrauen insgesamt dann auch in die Nachrichtenplattform sinken lässt. Was den gesamten Trend angeht, kann ich nur sagen, also finde ich jetzt überhaupt nicht überraschend, sondern ich glaube, wir brauchen aber grundsätzlich eine gute Medienaufklärung. Das zeigen die Zahlen auch weiterhin.
Ja.
Hat es dich überrascht?
Mich hat schon, sag ich mal, ich habe da nicht drüber nachgedacht und so hat es mich dann doch überrascht, dass es so weit gekommen ist. Aber wenn man dann kurz drüber nachdenkt, ist es schon logisch, weil natürlich, das Handy und da wird eben meistens Social Media drauf genutzt, ist halt unser hauptsächlicher Zugang geworden zu jeglichen Kommunikation, News, Entertainment. Und dann guckt man natürlich, konsumiert man dann auch die News dort am meisten. Das ist erstmal ein interessanter Aspekt, den du reinbringst, dass ja auch die klassischen Newsportale eigentlich dort sind und da wahrscheinlich mitgezählt werden. Und trotzdem ist es ja so, dass die Algorithmen einen in so eine Art Echokammer schicken. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wenn man jetzt eine News beispielsweise von ZDF heute oder von der Tagesschau schaut zu einem bestimmten Thema, beispielsweise Ukraine-Russland-Krieg, und dann hat man das geguckt und dann merkt der Algorithmus, man interessiert sich dafür. Und dann bekommt man natürlich auch von Creatern plötzlich diese Inhalte und dann rutscht man quasi vom seriösen, in Anführungszeichen, Business-Portal, News-Portal zu einem Creator, der vielleicht weniger diese journalistische Sorgfaltspflicht unterliegt. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Creator unterliegen der nicht unbedingt, das ist eine Grauzone, Nachrichtenportale schon. Ich habe da mal geguckt, Verena, diese gesetzliche Regelung ist ja, wenn man sich redaktionell einen News-Charakter gibt, und vom Design her News-ähnlich ist, dann unterliegt man dieser journalistischen Sorgfaltspflicht. Und da muss ich natürlich direkt hier an unseren Podcast denken, weil wir geben uns ja diesen newsartigen Charakter. Das heißt, wir sind da auch ein bisschen in so einer Grauzone, habe ich dann recherchiert mit Claude. Aber
aber wir sind natürlich total seriös, ist ja klar.
Wir recherchieren, wir sind seriös. Aber es ist interessant, dass wir dann auch so entsprechend bewertet werden. Und das finde ich eben auch gut so. Und ich glaube, da sollte härter durchgegriffen werden, weil wir immer noch dieses Thema haben, rechtsfreier Raum im Netz teilweise. Und da kann man viel behaupten. Und das muss einfach besser werden. Ja, da muss einfach stärker hinterhergegangen werden von den Gesetzen, von der Politik. Und dann passt es auch wieder.
Und es gibt ja auch diese klassische Trennung. Also ich meine, ich bin ja Journalistin. Ne? Ich hab das als Handwerk gelernt und habe auch jahrelang in dem Beruf gearbeitet. Es gibt natürlich auch noch die Trennung zwischen nachrichtlichem Content und Meinungskontent. Ich würde sagen, wir trennen hier ganz klar zwischen nachrichtlichem und Meinungskontent. Was wir jetzt machen, die Diskussion, ist ganz klar Meinungskontent.
Ja,
genau. Das heißt, da stehen wir als Personen dahinter und da dürfen wir dann auch unsere Meinung reinbringen. Und dem, die nicht gefällt, der muss uns natürlich nicht gucken. Aber wenn wir News kommunizieren, dann müssen die natürlich akkurat recherchiert sein. Das tun wir auch. Du machst das jede Woche sehr, sehr akkurat. Und ob das jeder Creator so weiß, ist die Frage. Und auch wenn das das deutsche Presserecht besagt, heißt es natürlich nicht, dass es auch weltweit so ist. Ne? Und da kommen wir dann weltweit natürlich auch in riesige Grauzonen rein oder in Content, der ganz anderen rechtlichen Regularien unterliegt. Also das absolut. In der Studie wurde aber ja der Zugang abgefragt sozusagen. Also wo konsumieren die Leute bewusst zuerst Nachrichten? Und das ist eben Social Media, ist die Frage, wenn sie Creator-Content sehen, ob die Menschen das überhaupt als nachrichtlichen Content ansehen.
Ja. Ich glaube, es hat auch viel mit der Schnelligkeit zu tun. Ne? Also meistens ist die Tagesschau kommt mir heutzutage oft langweilig vor, weil ich alles schon weiß, wenn ich irgendwie ein paar Mal durch Instagram oder TikTok gegangen bin. Natürlich, wenn irgendwas Großes passiert, du weißt es sofort über Social Media. Und das macht, glaube ich, total viel aus. Und dieses Prinzip, ich warte 24 Stunden und dann kommt alle News gesammelt, funktioniert halt in dieser schnelllebigen Zeit immer weniger. Und da braucht man dann eher eine Tiefe, eine neue Tiefe. Das erwarte ich mir dann von der Tagesschau oder von einem Heute-Journal. Ich will hier keinen bevorzugen von Heute und so weiter. Und dass, wenn das dann aber nur die reine Wiedergabe der News an sich ist, ist das dann halt langweilig, weil die kannte man dann im Zweifel schon. Deswegen machen wir es hier, glaube ich, genau richtig mit unserer Social-Media-Show, mit der Mischung. Und ich würde sagen, gehen wir mal rüber, damit wir nicht zu lang werden, in die letzte Rubrik.
Marketers Briefing.
Die Top-Learnings für CMOs. Verena, was ist dein wichtigstes Takeaway für CMOs aus der heutigen Newswoche?
Also ich finde das Thema Live-Shopping super spannend. Wir hatten heute zwei News zu dem Thema. Ich habe noch das Learning aus meinem Demexco-Podcast mit der eBay-Geschäftsführerin. Ich glaube, das Thema Live-Shopping, oder es ist wieder Zeit, sich das Thema Live-Shopping mal anzuschauen. Selbst wenn es vielleicht nicht für jede große Marke was ist, aber vielleicht mit den Händlern mal drüber sprechen, ob sowas nicht vielleicht ein Thema ist. Denn soweit ich weiß, auch Live-Shopping im Fernsehen funktioniert immer noch richtig, richtig gut. Also auch das ist noch ein krasser Umsatzbringer, auch 2026. Ich habe mich jetzt kürzlich erst mit jemandem dazu unterhalten. Und schaut euch das mal an. Komplett vergessener Kanal, sei es jetzt auf Social Media oder in TV. Guckt euch das mal an, ob das vielleicht was für euch ist. Was ist dein Learning?
Ich greife mal wieder die LinkedIn-GIF-Story auf und würde sagen, checkt mal eure LinkedIn-Strategie. Mir ist in letzter Zeit vermehrt aufgefallen, wenn ich mit Unternehmen geredet habe, dass die ihre LinkedIn-Unternehmensprofil immer noch sehr stark wie so ein PR- und News-Kanal und Intranet-Kanal nutzen. Und mittlerweile ist LinkedIn mehr geworden. Es ist mehr Social Media, es ist mehr Storytelling. Es gibt auch Trends, die hier Anwendung finden. Und man muss es nativer als Social-Media-Kanal denken. Und gefühlt machen das noch viel zu wenig. Das wäre meine Message.
Vielen Dank. Das sind doch zwei super Learnings. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Und ich schmeiß mich jetzt hier ins Getümmel von Cannes.
Viel Spaß in Cannes. Und ich bin gespannt, was du nächste Woche berichtest.
Und euch eine gute Woche.
Ciao, ciao.